Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
Man kann sich sozusagen den Berg erarbeiten. So, also das Samstag, Sonntag, alle Weine probieren und samstags abends nochmal die Jungunzer mit der Riesling Lounge. Riesling Lounge, das ist auch schön, der Riesling Lounge. Also mit der Riesling Lounge.
Ja, du bist polyglott, ich sehe schon.
Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi?
Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke.
Liebe Hörerinnen und Hörer des VRM-Wein-Podcasts Wein mal eins, es gibt einen Satz und der heißt, gemeinsam geht's besser. Und das ist auch das Leitmotiv der heutigen Folge, nämlich die beschäftigt sich mit Winzervereinigungen im VRM-Land. Und René, was haben wir uns denn da vorzustellen?
Ja Tom, Winzervereinigung gab es schon immer und seit den 2000er Jahren ist es ein wahrer Boom in den Weinbauregionen geworden. Überwiegend junge Winzer schließen sich zusammen, geben sich Qualitätsleitlinien, machen gemeinsam Werbung und Veranstaltungen. Und das Motto, nur gemeinsam sind wir stark, erfährt so ein bisschen die Renaissance auch da. Aber auch alte Haudegen finden sich zusammen und produzieren gemeinsam einen Wein. Es scheint momentan echt schick zu sein.
Ja, das ist allerdings so. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zeit zurückbringt, was durch den guten alten Herrn Raiffeisen aus der Not herausgeboren war, ist sicherlich eine der Keimzellen der Winzergenossenschaften, ja, also die sich dann gerade im süddeutschen Raum doch in großer Beliebtheit erfreuen und auch heute noch. Ja, da muss man sagen, gerade dort, also ich denke jetzt mal an Württemberg-Baden, ja, da gibt es auch noch viele Feierabend- und Nebenerwerbswinzer. Und durch den Zusammenschluss nutzt man eben gemeinsam Maschinen, Keller und Know-how. Gemeinsam geht es eben besser.
Ja, und es geht gut, weil eine meiner Lieblingswinzergenossenschaften, die liegt im Schwarzwald. Wenn ich da so ein bisschen am Kaiserstuhl unterwegs bin, dann fahre ich unwahrscheinlich gern nach Sasbach. Und die Läden sind immer hoch dekoriert. Da herrscht ein strammes Regiment. Die haben, glaube ich, auch 300, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 300 Nebenerwerbswinzer. Und die sind aber sehr hart getrimmt und da habe ich auch so ein bisschen persönlichen Kontakt, ganz netten, weil ich, als ich vor 25 Jahren das erste Mal da war, beim Einkauf meine Bankkarte habe im Urlaub liegen lassen und da ich Urlaub hatte, ist mir das erst 2-3 Tage später aufgefallen und bin dann hingebrummt und habe gesagt, oh, habt ihr die noch? Und er hat gesagt, ja, die liegt hier noch, wir hätten sie jetzt weggeschickt an die Bank, damit sie sie haben und so. Und dann habe ich gut, dass sie sie noch da haben, dann kann ich meinen Urlaub noch unbeschwert genießen sozusagen. Und daraus ist echt eine ganz herzliche Freundschaft entstanden und wenn ich da unten bin, dann besuche ich die sehr gerne, weil es auch ausgewiesen gute Qualität bietet.
Absolut, ja. Das stimmt.
Ja. In Rheinhessen ist es leider so, dass es ja nicht mehr viele Winzergenossenschaften gibt, was nachvollziehbar ist, denn bei uns gibt es leider gar nicht mehr so viele Feierabendwinzer. Also diese Nummer mit 1-3 Hektar.
Also wo man fast, also ich, mittlerweile, ich kenne keinen mehr.
Nee, ich auch nicht. Ja, und
also persönlich, es mag noch welche geben, aber ich kenne jetzt, ich kann mich an keinen erinnern. Ja,
ja, ich auch nicht. Ja Tom, aber da kommen wir mal zu den modernen Vereinigungen, über die wir heute berichten wollen und fangen mal bei der rheinhessischen Keimzelle Message in a Bottle an. Eine Vereinigung von Winzerinnen und Winzern, die sich heute wie das Who's Who der Top-Produzenten in Rheinhessen anhört. Da sind so Leute dabei wie der Philipp Wittmann, der Klaus-Peter Keller, der
Hans-Oliver Spanier.
Hans-Oliver Spanier, ja. Dankeschön. Die Caroline Spanier-Gilot, Daniel Wagner, Dreisigacker, Winter, Törle, Gutzler, Giesler, Keth, Mai, Wagner. Also Kurzfacts, Mitglied 28, gegründet 2002. Tom, was war die Idee und die Motivation der damals rund, die waren um die 20, hm?
Ja, so mit, ja, denke ich mal so Anfangs 20, Mitte 20, keine Ahnung. Also die Grundidee ist, wie die von eigentlich allen Winzervereinigungen, nämlich das Gebiet und damit auch die Weingüter und den Wein bekannter zu machen, an der Qualität feilen, sich austauschen. Und das war ja in Rheinhessen nicht üblich. Da war die Pfalz beispielsweise schon viel weiter. Mhm. Da waren die Hoftore auf, da waren aber auch die Keller auf. Und in Rheinhessen waren die Hoftore zu und auch die Keller zu. Und man hat also neidisch drauf geguckt, wenn der Nachbar Winzer eine Flasche Wein mehr verkauft hat, gab es da einen Riesenbuhai. Das heißt also, diese Generation, ja, die hat einfach die Tore aufgestoßen, auch die Kellertore aufgestoßen, hat gesagt, okay, wir lassen es mal gegenseitig probieren. Einfach, um auch von dem anderen zu lernen, um sich auszutauschen. Und wir haben es oben schon gesagt, gemeinsam geht es besser. Und das war auch der Leitsatz von denen. Mhm. Wir können einfach, jeder von uns ist ein guter Winzer, aber vielleicht kriegen wir zusammen es noch besser hin. Da muss man sagen, das haben die dann auch geschafft. Was damals halt so ein bisschen gefehlt hat, war so der gemeinsame Auftritt auch, dass man sich gemeinsam auch vermarktet. Und dann hat mal, irgendwann hat man angefangen mit eine Party Wein in den Mai da zu veranstalten.
Ja, ja, genau.
Und da waren dann so jedes Jahr so 500 bis 700, 800 Leute da und nicht nur aus der Region. Und das war, ja, also das hat schon so aufgebaut. Und da muss man sagen, das ist halt genau das Ziel auch dann erreicht worden, dass man eben über Rheinhessen hinaus Bekanntheit erlangt. Und das Interesse war von Anfang an ziemlich groß und dann in der Folge sind dann auch Sommeliers und Gastronomen zu den Weinpräsentationen gekommen, auf die Leute aufmerksam geworden. Hat also der Christian Spohr, einer der Winzer, da erläutert und mittlerweile muss man sagen, sind die Message in the Bottle, aber auch diese Winzervereinigung und Zusammenschlüsse, die sind dann auch ganz stark auch bei der ProWein in Düsseldorf, der
Größten
Weinmesse unterwegs. Also die sind gut unterwegs, wobei die auch selbst mittlerweile alles selbst riesentolle Weingüter sind, Riesennamen haben.
Aber das war jetzt gerade meine Frage noch, die ich an dir stellen wollte. Ja. Dass ich sage, hat die Vereinigung damals den jungen Kerlen und Damen geholfen, ihren eigenen Weinstil zu finden und sich an der Spitze in Deutschland zu etablieren, weil das sind ja ausgewiesen, gerade die Leute, die ich genannt habe, das ist ja wirklich die Creme de la Creme teilweise vom rheinhessischen Weinbau.
Nein, natürlich, da sind nur noch ganz wenige nicht dabei. Ja. Mhm. Natürlich haben die ihren eigenen Stil entwickelt, weil sich zusammen auszutauschen, ja, das heißt ja nicht, die eigene Linie oder die eigene Persönlichkeit aufzugeben. Mhm. Natürlich hat jeder seinen eigenen Keller gehabt und da hat er seinen eigenen Wein gemacht und den hat er so gemacht, wie er sich den vorgestellt hat. Mhm. Und dass man sich dann mit den Jungweinen oder auch also dann mal ausgetauscht hat, das hat ja nichts damit zu tun, wenn jetzt jemand gesagt hat, ja, aber ich finde, da musst du noch das machen und noch jenes machen. Das konnte man akzeptieren, man konnte es aber auch ablehnen.
Nein, ne? Mir ging es auch überwiegend darum zu sagen, dass da jeder seinen eigenen Stil behalten hat, war schon so. Für mich war die Kernfrage, dass man gesagt hat, hat der Zusammenschluss dazu geführt, dass die sich vielleicht so angestochen gefühlt haben, dass die Qualitätsschraube
immer natürlich. Das ist halt was dazu geführt hat. Mhm. Also dass die Qualität ist in Rheinhessen auch gerade durch diesen Austausch von jungen Winzern, jetzt nicht nur bei Message in the Bottle, auch in der Folge, ist die deutlich, deutlich nach vorne gegangen, nach oben gegangen. Also ich kann mich noch an Weine aus den 80ern erinnern. Gut, da waren auch wirklich schlechte Jahrgänge dabei, aber da war das Know-how bei weitem nicht so, wie es heute ist. Und da war auch der Austausch noch nicht so, wie er heute ist. Und diese Gruppen haben wirklich dazu beigetragen, durch dieses gegenseitige
Pushen,
ja, also und der hat jetzt diesen riesigen Ding, finde ich das immer geil und da ist so eine super salzige Note drin und ich muss mal gucken, wie könnte ich das auch hinkriegen oder guck mal, der hat da so eine tolle filigrane Säure und der kommt ja, der hat ja schon eigentlich breite Schultern, ist aber trotzdem sehr leichtfüßig, das möchte ich aber auch gerne haben, ja, wie kriegt man das hin? Oder aber auch in schlechten Jahrgängen, wenn, ich erinnere mal an 2006, als es den Turbo-Herbst gab, als da ganz schnell geerntet werden musste wegen Regen und so weiter. Und auch da hat man sich ausgetauscht und hat versucht, eben
gute Sachen hinzukriegen. Das Beste draus zu machen. Ja. Kommen wir mal zu einer Organisation, die heute noch sehr viel tut und jedes Jahr eine ausgesprochen gute Werbearbeit macht und feste. Roter Hang e.V. in Nierstein. Also der Rote Hang in Nierstein steht ja für Riesling und Spitzenqualität. Tom, du bist ja außergewiesener Kenner der Thematik, da du ja ein umfangreiches Buch über dieses extraordinäre Riesling-Terroir geschrieben hast.
Ja, also das Buch heißt Mythos Roter Hang, ist leider mittlerweile vergriffen. Und dieser Rote Hang ist ja im Prinzip ein, wenn man so will, ein Konglomerat von Spitzenlagen, also zusammengefasst eines der besten Riesling-Terroirs der Welt. 30 Winzerfamilien haben damals sich zusammengeschlossen zum Verein, oder die sind heute auch, gibt es 30 Mitglieder, so muss man sagen.
Heute sind es 30
Mitglieder. Heute sind es 30, genau. Ja, das war, ja, auf jeden Fall gibt es 30 Mitglieder, der Wein vom Roten Hang e.V. Und da muss man sagen, es sind eben 30 Individuen, 30 verschiedene Charaktere, 30 verschiedene Philosophien in den Gütern, Weinberg und Keller und 30 Interpretationen des Roten Hanges. Geeint werden diese 30 ganz verschiedenen Winzerpersönlichkeiten oder Winzerinnenpersönlichkeiten auch durch die gemeinsame Herkunft in dieser 280 Millionen Jahre alten roten Verwitterungsböden, mhm, ja, und damit arbeiten zu dürfen und daraus tolle mineralische Rieslinge entstehen zu lassen.
Ja, aber es sind jetzt nicht nur Niersteiner Winzerinnen, es ist auch eine Vereinigung jetzt von Winzern, die aus umliegenden Ortsgemeinden Parzellen jetzt erworben haben, also Weinelsheim, Nackenheim, Guntersblum, Dexheim, die mittlerweile da auch.
Ja, das geht bis hin nach Steinbockenheim, ja, zum Weingut Steitz beispielsweise. Da fahren Winzer 30, 40 Kilometer, um da
diese Lagen
Weine zu ernten, weil einfach das Top-Lagen sind und da auch Top-Qualitäten zu erzielen sind. Das ist übrigens auch in anderen Anbaugebieten so, wenn du überhaupt Weinberge in Top-Lagen kriegst, dann sind mittlerweile auch nicht nur dann die Einheimischen da. Für die Weinberge im Roten Hang werden Top-Pachtpreise, Top-Kaufpreise gezahlt.
Also das ist um ein
Vielfaches.
Filetstückchen.
Ja, viel, vielfaches höher als in anderen Gemeinden, wo eben keine Top-Lage denn da ist.
Aber kommen wir mal zu einer tollen Veranstaltung, die wir jedes Jahr, das ist...
Ja, also im Rahmen der Weinpräsentation am Roten Hang im Juni gibt es die Riesling Lounge und da müssen natürlich zwei Solotänzer wie wir beide, dürfen da nicht fehlen. Samstagnacht musikalische Anfeuerung von DJ Chubby an der Fockenberghütte, das ist also man ist dann hoch über dem Rhein.
Das sind die Jungwinzer, die da
und die Jungwinzer feiern dann da. Ja, man muss sagen, es ist also fantastisch, unter dem freien Sternenhimmel zu stehen und den Riesling zu schlürfen, den Fluss, das Panorama. Ja, und da haben wir schon einige Schuhe vertanzt, das kann ich dir sagen.
Das stimmt. Also wer noch nicht da war, unbedingt mal besuchen nach Corona. Dieses Jahr wird es auch wieder online, glaube ich, stattfinden. Immer am zweiten Wochenende im Juni. Hat für mich den Vorteil so ein bisschen, weil ich ja ein Juni-Geburtstagskind als Zwilling bin. Da habe ich schon schöne große Partys geschmissen.
Ja, da sind wir aber auch schon sehr nass geworden.
Ja.
Weil es ist halt eine Outdoor-Veranstaltung.
Ja, das stimmt. Aber ja, man kann sich sozusagen den Berg erarbeiten. So, also das Samstag, sonntags alle Weine probieren und samstags abends nochmal die Jungwinzer mit der Riesling Lounge. Riesling Lounge, das ist auch schön, der Riesling Lounge. Also mit der Riesling Lounge.
Ja, du bist polyglott, ich sehe schon.
Ja, aber kommen wir mal zu einem anderen Weinanbaugebiet und einer relativ neuen Vereinigung.
Ja, ganz, ganz jung.
Nahe Weinrebellen nennen die sich. Mhm. Jung, laut, wild.
Ja, so sind junge Leute.
Das finde ich schon mal ein Statement und eine Aussage. Das dürfen die auch sein. Wir natürlich waren ja auch so. Also wir sind es ja teilweise heute noch.
Ich weniger, du mehr.
Naja, die 10 jungen Weinmacher und Weinmacherinnen, die dort tätig sind, die bringen so richtig frische Wind an den Nahe.
Sagen sie auch selbst, ja, dass das so ihr Ziel ist. Sie wollen da ein bisschen Innovation und Dynamik entfachen. Und das gelingt denen auch ganz gut. Ja.
Also März 2018 erst gegründet. Gemeinsam wollen sie die Überzeugungskraft der Nahweine in den Vordergrund stellen. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Mhm. Und rebellieren für den guten Geschmack.
Und das tun wir beide ja auch.
Ja, unbedingt. Ja. Füreinander, nicht gegeneinander, lautet eine weitere Devise der Jungwinzer. Im Vordergrund steht nicht der Erfolg des einzelnen Weinguts, sondern die Vorstellung einer einzigartigen Region.
Und da sind wir jetzt wieder bei Message in the Bottle. Genau das war damals auch das Ziel dieser Pioniere, kann man ja sagen.
Ja, wobei da geht es schon so ein bisschen weiter, weil sie gesagt haben, durch frische, spritzige Weine, ausgelassene Partys und der nötigen Prise an rebellischen Tätigkeiten wird der Weingenuss bei jeder Generation zum neuen Lifestyle.
Ja, glaubst du, die Leute damals bei Message in a Bottle haben keine ausgelassenen Partys gefeiert und die waren nicht rebellisch?
Ja, doch, das kann ich mir auch
vorstellen. Im Sinne, sagen wir mal, was davor war, so in den Augen der Altvorderen waren die, denke ich, schon auch ganz schön rebellisch.
Ja, das kann ich sagen.
Aber zurück zur Nah- und zu den Nahweinrebellen, um Gottes Willen. Ja.
Also auch der Name Nahweinrebellen wurde ganz bewusst gewählt. Die wollen also nicht gegen etwas sein, sondern für Nahwein und für die Herkunftsregion. Der Name sollte schon so ein bisschen provozieren und Aufmerksamkeit erregen.
Ich finde das auch ein toller Name.
Absolut. Ja. Und der sollte den Menschen im Gedächtnis bleiben und sollte die Rebellion für den guten Geschmack vermitteln. Das haben wir ja schon betont. Mhm. Regionale Weine nahe bekannter machen, nahe ins Gespräch bringen. Tom, Wie ist so dein Eindruck? Die Nahe muss schon so ein bisschen aufholen, glaube ich. Gell?
Ja, finde ich eigentlich gar nicht.
Nein?
Nein, also ich finde die Nahe, das ist eines meiner Lieblingsanbaugebiete, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Natürlich hat man eine gewisse Verbindung zu seiner eigenen Heimat, zu Rheinhessen, aber ich habe dann so zwei andere Anbaugebiete, in denen ich wirklich auch sehr gern unterwegs bin, und das eine davon ist natürlich die Nahe. Also unterwegs bin ich eigentlich in allen Anbaugebieten sehr gerne, weil Weinregionen sind einfach immer toll und sind auch tolle Urlaubsziele, aber also die Nahe gehört zu meinen absoluten Favoriten, auch was
bei
die Weine
auch
betrifft. Ich finde auch die Region sehr, sehr schön. Die hat ganz tolle Landschaften. Und das Problem ist, was der Nahe vielleicht ein bisschen anhaftet, aber da sind ja die Nahe-Weinrebellen gerade dabei. Da könnte noch ein bisschen mehr Dynamik rein,
ja.
Noch ein bisschen Wumms. Ja.
Also Wandern, Erlebnis, Fluss.
Super, ist alles da. Gibt es auch.
Natur, ja. Ist alles da. Man kann auch gut einkehren und sowas. Aber es ist noch so ein bisschen, na, unbekannt vielleicht nicht, vielleicht ist es, also die Nahe war ja auch schon.
Man kann es noch ein bisschen, groovy machen, also das soll so ein bisschen auch zeitgemäßer aufbereiten, ja. Und ich denke, so wie in anderen Anbaugebieten, junge Winzervereinigungen auch dann, so, man hat es vorhin vom Feierabend, ja, einfach neue Events, neue Ideen, neue Treffpunkte, ja, neue Möglichkeiten, neue
sich zeigen.
Ja, und neue Bühnen auch für den Weinbau. Und da denke ich mir, sind die Nahweinrebellen genau die richtigen, sind auch einen guten Weg. Ja, das muss man ganz einfach sagen.
Ja, und ich wollte noch ein paar Statements sagen von ein paar Protagonisten. Also der Henning Matern zum Beispiel hat gesagt, wir Nahweinrebellen sind eine neue Winzergeneration mit Herz, Hand und Verstand. Daniel Gemünden hat gesagt, mit Design und Qualität setzen wir neue Maßstäbe, das stimmt, um die Nahregion als modernes Anbaugebiet in Szene zu setzen. Und die Laura Weber hat noch gesagt, das Sprungbrett der Gemeinschaft nutzen, um über die Grenzen hinaus unsere wertvollen Schätze der Nahe zu präsentieren, als junge Einheit das Kulturgut Wein nachhaltig und zukunftsorientiert zu verbreiten. Tom, der heutige Umgang, der ist schon so ein bisschen anders als die Zeiten, wo die Wagenburg-Mentalitäten noch galt.
Ja, natürlich. Also ich meine, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Auch in Rheinhessen, wo die Tore lange zu waren, sind sie mittlerweile auf. Und das gilt auch für, denke ich mir, für viele andere Anbaugebiete. Die sind da innovativ unterwegs. Die nutzen aber natürlich auch diesen großen Markt, das Internet. Ja, auch da sind die jungen Winzer prima positioniert, gerade zu Corona-Zeiten. Ich denke mal an die vielen Online-Weinproben und anderen Events, die sie da gemacht haben.
Ja, ich sehe auch immer, die, wenn man in Insta und in den anderen sozialen Medien, wie kreativ dort Dinge
natürlich, weil die wollen ja auch, die wollen ja auch junge Leute abholen.
Ja, klar.
Da sind die schon clever und auch wirklich kreativ. Also wenn man jetzt nochmal zu den Nahweinrebellen zurück, aktuell findet man auf der Homepage naheweinrebellen.de so ein gemischtes Rebellenpaket mit 10 ausgesuchten Weinen. Wer also mal rebellisch Wein trinken will, geht auf die Homepage und da seid ihr richtig.
Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
Das ist ja der Wahnsinn! Ja, Tom, heute habe ich wieder was Spannendes dabei. Und zwar gehen wir heute mal an die Nahe.
Oh,
ja,
da waren wir schon lange nicht mehr.
Und heute habe ich aber auch wirklich was dabei, wo du sagst, oi. Also ich bin mir sicher, dass du das sagen wirst.
Oi.
Ich habe 2019er Sauvignon Blanc Loarista im Barrique gereift mitgebracht.
Ey. Ja. Das hört sich schon mal gut an.
Ja, und da ist der Name Programm, weil Loarista knüpft ein bisschen an die Stilistik der klassischen Sauvignon Blancs von der Loire an. Mhm. In kleinen Barriquefässern herangereift, vereint er den Geschmack so ein bisschen gelber Früchte mit elegant eingebundenen Holznoten. Es gibt auch viele, die heute sagen Sauvignon Blanc Fumé. So weit wollte die Winzerin Annette Klosheim nicht gehen. Die Sommeliers empfehlen den Loarista gern als Essensbegleiter zu gegrillten Fisch- und Meeresfrüchten. Ich finde, wir probieren jetzt erstmal und gucken, ob das stimmt. Ob wir uns das vorstellen können.
Ja, ich bin schon ganz gespannt.
Ja, oh, die Farbe ist schon mal sehr schön. Zum Wohl.
Oh. Oh je. Das ist ja. Also, wenn ein Weißwein solche Geruchsaromen verströmt, ja, das ist schon. Also, tatsächlich exotisch, ja. Mhm. Das muss man schon sagen, reine Exotik. Aber du hast auch so diese so Vanilletöne hast du schon mit drin vom Barrique,
ja. Ja. Aber ich finde, er hat auch so ein touchgrüne Noten, die aber nicht so überbordend sind, sondern dass man sagt, Maracuja, cremisch. Mich erinnert er sogar so ein bisschen an meine Jugend, Splitteis. Diese Kombi Maracuja, ja, und Vanille.
Also da bin ich, okay, wenn du Split, weil, ja, also
ich mache jetzt Werbung für Langnese, aber das erinnert mich tatsächlich daran,
okay,
im Entferntesten, dass man sagt, diese, also die Kombi.
In die Richtung Exotik gehe ich da mit, also Maracuja bin ich auch bei der, ja, aber ja, mit dem Split-Eis, das muss ich nochmal geistig
unbedingt
genießen oder mich mir reinziehen.
Ja, ja, er hat auch ein bisschen Krebsfrucht und wir müssen sagen, das ist ein absolut geiler Trinkfluss, oder? Also es ist ein toller Wein. Da kann ich jetzt tatsächlich auch Fisch und Meeresgetier, kann ich mir gut vorstellen. Auch wenn man mal so in der Bretagne war und sieht, was da zu Austern und Meerestier getrunken wird.
Aber er ist halt auch schon, ich finde, der hat auch schon sehr, sehr, sehr voluminös. Ja? Mhm. Ich könnte mir den auch durchaus auch mal zu Fleisch vorstellen.
Helles.
Ja,
könnte ich mir gut, das darf auch ruhig ein bisschen,
ja, Röst als angebraten,
ja, das, ja, darf ruhig ein bisschen Röstaromen, ja, haben und sowas, finde ich auch schön. Bin ganz interessiert, wie der sich über die Zeit entwickelt. Das ist ein 2019er und der, ja, macht jetzt schon unwahrscheinlich Spaß.
Und der hat Potenzial.
Also absolut, da auch wieder unser Tipp, Leute, holt euch das Ding und legt den mal hin und guckt mal so in 4 Jahren, guckt mal in 5 Jahren, in 6 Jahren, wie sich das so entwickelt. Zum Weingut. Annette Klosheim keltert momentan aus 15 Hektar moderne Premiumweine, liefert die Sommeliers der Spitzenköche und errang als erste Winzerin die Weinwelt-Auszeichnung Riesling-Entdeckung des Jahres.
Ja, also ich war ja seinerzeit auch schon mal
bei Lass mich raten, mit dem DWI.
Ja, bei einer Fressereise übrigens. Ja, nein, also wir waren da bei ihr gewesen und haben da in Weinbergen über Langenlohnsheim, wo das Weingut ja beheimatet ist, da war noch ein zweites Weingut bei, das Weingut Honrad, haben wir eine wunderbare Weinprobe genossen und wer die Annette Klosheim auch mal erlebt, wie sie ihre Weine präsentiert, ja, das ist, da ist Zug dahinter, da ist Begeisterung dahinter, da ist Leidenschaft dahinter und all diese Charaktereigenschaften, die spiegeln sich auch in ihren Weinen wieder, muss man ganz einfach sagen.
Ja, und Tradition gibt es. 150 Jahre alt ist das Weingut. Sie baut aus hochreifen Trauben relativ puristische Weinlinien aus. Und da geht es auch immer so ein bisschen Geschmack und Ästhetik. Und das sieht man jetzt auch so ein bisschen bei der Renovierung der Vinothek. Was uns noch aufgefallen ist, das haben wir ganz vergessen zu sagen, das ist ja ein Wein, der aus zwei...
Das wollte ich gerade noch
anmerken. Ah, Entschuldigung. Ja. Dann bitte.
Ja, also dieser Wein lag in zwei verschiedenen Holzarten, und zwar in Fässern aus Eiche und in Fässern aus Akazie. Und das kann auch so ein bisschen mit zu dieser Würze, die der Wein ja auch hat, beitragen. Also Akazie ist immer so eine Sache, da ist das häufig so. Vielleicht sage ich jetzt noch was zu den Daten.
Ja. Ich wollte noch sagen, dass für Sie ganz wichtig ist, bevor die Daten kommen, dass halt die Fruchtigkeit erhalten bleibt. Und das macht das macht den Unterschied zu den ausländischen Produkten, wo oft auch so die Holznote im Vordergrund steht und es eher so um Bodentöne, um Mineralität und sowas geht. Und das wollte sie nicht, sondern sie wollte da auch diese Fruchtigkeit erhalten. Und das, finde ich, macht ihn dann zur Ausnahme und macht ihn unwahrscheinlich schön.
Ja. Also, dann die Daten, 0,4 Gramm Restzucker, 6,3 Gramm Säure, Alkohol 13,5 Volumenprozent, Preis 16 Euro.
Auch jeder Cent wert und wie gesagt, unser Tipp, kaufen, hinlegen, genießen. So, kommen wir an die Bergstraße. Da haben wir uns was ausgesucht, das Thema Winzerinnen, Frauen im Weinbau.
Gibt es? Vinissima?
Ja, nein. Ich wollte sagen, vor 30, 40 Jahren war das leider so, dass die Frauen da gar nicht so aktiv waren.
Absolut. Und man muss sagen, es sind immer mehr Frauen im Weinbau, in der Männerdomäne, in der einstigen Männerdomäne tätig. Da muss ich auch sagen, das ist, ich finde das prima und es ist eigentlich aber auch im Zug der Zeit und war längst überfällig. Und ich finde es auch toll, denn wie die sich da wirklich emanzipieren und auch engagieren und auch ihren Platz gefunden haben. Das klingt jetzt alles ein bisschen altbacken, das muss ich so ein bisschen revidieren. Es ist einfach gut, dass Winzerinnen Wein, dass Frauen Wein machen, weil ich habe das Gefühl, und wenn ich auch die Weine probiere, Frauen machen irgendwie anders Wein als Männer.
Oh, das ist meine Meinung, das müssen wir nochmal diskutieren.
Das machen wir mal in der gesonderten Sendung. Aber ich bin immer wieder begeistert, was dann auch, sagen wir mal, die Stilistik anbetrifft, ist alles sehr individuell, mhm, ja, auch wie bei den Männern. Und mhm, dann muss ich sagen, ich finde es toll, mit welchen Ideen und Kreativitäten da auch zu Werke gegangen wird. Und deshalb finde ich es auch toll, dass es jetzt eben diesen Zusammenschluss gibt, von dem du jetzt gleich mal ein bisschen berichten wirst.
Ja, und zwar geht es diesmal um 6 Jungwinzerinnen, die sich in der Vereinigung Wieners an der Bergstraße gegründet haben. Mittlerweile sind sie ja zu siebt. Was sie alle eint, ist ihre Liebe zum Wein und das Credo »I love Wine«. Als junge Mitglieder der Bergstresser Winzergenossenschaft haben sie sich bei der Vereinigung kennengelernt und sofort ein Ziel formuliert. Wein soll auch für das jüngere Publikum attraktiv werden.
Ja, und das ist ja im Prinzip so eine ganz große Linie, die durch alle Anbaugebiete sich zieht. Ja, und das ist auch ein Ziel oder eine Zielrichtung der ganzen Gebietsweinwerbungen, aber auch des Deutschen Weininstituts als bundesweit tätige Weinwerbung. Natürlich ist es wichtig, an die junge Generation ranzukommen, weil es muss ja auch irgendwie weitergehen. Also wenn jetzt die alten Weintrinker irgendwann mal nicht mehr da sind, und da muss ich sagen, da haben die natürlich recht mit diesem Anspruch. Die Frage ist immer nur, wie? Und ich sage jetzt mal, man konnte 17-, 18-Jährige in den 70er Jahren anders ansprechen als heute. Ja? Und man braucht also eben heute auch andere Instrumente. Und um ihr Ziel zu erreichen, haben alle in ihrer Freizeit, wir reden jetzt von Wieners, ja, an der Bergstraße, ganz viel Zeit und Herzblut investiert. Selbst das Logo wurde selbst entwickelt. Mhm. Und das Logo, das sich auch auf den mittlerweile 4 Weinen und einem Sekko der Gruppe wiederfindet, stellt ein stilisiertes Weinglas dar. Und der Kelch ist gleichzeitig das V, das für Wieners steht. Mm. Der erste Wein bekam den Namen, man höre und staune, Wieners First. Und ist auch eine Weißwein-Cuvée, wie alle Wieners Weine, fruchtig, feinherb und aromatisch. Und dieses fruchtig, feinherbe, ich denke, da sind sie bei der jungen Generation auf einem guten Weg. Mm. Weil die, denke ich mal, die kriegt man eher zu einem Weingenuss, also diese Limo- und Cola-Generation und was die heute noch so alles in sich reinkippen.
Ja, ich will es gar nicht so negativ sagen.
Ja, nein, aber diese Süße ist es, weil die macht ein angenehmes Mundgefühl. Ich glaube jetzt kaum, dass man einen jungen Menschen so mit 16, 17 mit einem gereiften Riesling anspricht, der schon eine leichte Firnis hat und Petrolnoten. Ich glaube, das ist nicht so unbedingt das Ding für die
jungen Leute. Also ich bin immer bass erstaunt, wenn ich mit jungen Leuten, gibt es ja auch viele noch in meinem Umfeld sozusagen durch meine eigenen Kinder, was da heute für ein Weinwissen schon ist, um was die sich Gedanken machen und was die ein Wissen schon haben. Das hatte ich in dem Alter. Also das Weinwissen hatte ich nicht.
Da hast du recht.
Und deswegen sage ich, sicherlich ist es unkomplizierter, einen feinfruchtigen Wein zu trinken, als jetzt ein gereifter Riesling, weil der etwas anspruchsvoller ist. Aber täuscht dich mal nicht. Also ich habe da ganz viele, wo ich sage, Mensch.
Nein, ich täusche mich nicht. Ich habe auch einen Sohn zu Hause, der so jetzt Mitte 20 ist. Mhm. Und das ist erstaunlich. Auch jetzt in der Clique, da sind die mit Wein ganz gut drauf. Aber Vorsicht, wir leben in der Weingegend. Ja. Mhm. Da denke ich mal, setzen sich auch die Leute, die aufwachsen, näher
mit dem Thema
auseinander. Ja. Als ich sage jetzt, ich komme dann immer mit Osnabrück, Bremerhaven und Passau. Aber ich glaube, vom Grundsatz her, es geht mir ja um den sensorischen Zugang zum Thema Wein. Und ich glaube, da ist mit so einer gewissen Restsüße, also mit Speck fängt man Mäus.
Ja, kann sein. Also, wieso, zurück zu Wieners, wieso beschäftigen sich junge Frauen über den Job hinaus mit Wein? Haben sie keine anderen Hobbys? Das sind Fragen, die denen tatsächlich mal gestellt worden sind. Und eine der Protagonistinnen, die Caroline Gutiers, antwortete wie aus der Pistole geschossen, Wein ist auch unser Hobby. Also, mehr noch, ich glaube, bei denen ist es Leidenschaft. Mhm. Viele, so auch wie Caroline, sind von Kindesbeinen an mit Wein aufgewachsen. Was nicht bedeutet, dass sie schon früh zum Alkohol gegriffen haben. Also das ja nicht, sondern sie sind viel mehr als kleine Kinder schon mit in den Weinberg gewesen. Und da geht einfach die Liebe, das hatten wir ja auch schon mal in einer Sendung, dass die Oma Gemüseanbau gemacht hat und da jemand dann sagte, ich will auch Landwirtschaft machen. Da geht das natürlich, das Thema Wein, auch so ein bisschen ins Blut über. Die setzen die Ideen selbstständig um, sind auf Veranstaltungen zu finden. Alles wird selbst geplant, beworben und umgesetzt.
Ja. Also ich muss auch nochmal kurz einhaken, diese Frage, wie kommen wir Frauen eigentlich zum Wein? Ja, warum nicht? Das ist ganz natürlich. Man, über die Hälfte der Menschheit sind Frauen, warum sollen die keinen Wein machen?
Ja.
Also, das sind, denke ich, auch so ein bisschen Fragen von vorgestern. Ich habe da mich vorhin auch so ein bisschen in ein Labyrinth rein verrannt, wo ich nochmal rausgekommen bin. Es ist natürlich völliger Unsinn, so eine Frage zu stellen. Ja, natürlich machen Frauen Wein. Punkt. Wenn man jetzt mal guckt, wo sind die unterwegs, also gerade bei Festen und Festivitäten, das war jetzt durch Corona halt ziemlich ausgebremst, da sprechen die Jungwinzerinnen von Wieners ihr junges Publikum an und ob bei Veranstaltungen wie Jazz and Wine oder Swing und Lounge Musik, es kommt halt einfach an bei den Leuten, bei der Zielgruppe. Beim Wein- und Sektfest der Bergstresser Winzer sind sie auch immer vertreten. Auf der Dachterrasse und im Parkdeck gibt es dann Live-Musik der jungen Rock-Pop-Coverband Reinvention und Weine, Weincocktails, Grillen, Party. Also das sind genau diese Tools, mit denen man junge Leute heute abholt. Also Party und Grillen war damals in den 70ern sicherlich auch gegangen. Ja, aber so, es sind so paar Dinge, Weincocktails, da gab es damals nicht, hat man auch nicht gehabt. Ja.
Ja.
Und deshalb, ich finde es gut, dass sich auch das Wein weiterentwickelt. Und beim Bergschusser Winzerfest sind die Wieners natürlich auch vertreten.
Sie sind auch bei Institutionen aufgefallen. Also in 2017 wurden sie von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft Beste Jungwinzervereinigung des Jahres 17-18. Das finde ich schon beachtlich. Die haben noch mehrere Preise abgeräumt. Das, glaube ich, ist so der Antrieb auch, oder dass sie merken, wir sind da auf dem richtigen Weg. Wir werden gesehen, wir werden gehört und genau das wollen sie ja.
Ja, und mit solchen Preisen, da fällt mir auch auf, weil dann steht man im Schaufenster und dann
werden
auch andere, dann, ach guck mal da, sowas gibt's an der Bergstraße.
Mhm.
Ja. Derzeit haben die Wieners in ihrem Portfolio unter anderem Wieners First, den gibt's immer noch, dann Wieners Red, Wieners Dry and White und dann Wieners Sparkling. Ich bin mal gespannt, was diese Frauenpower von der Hessischen Bergstraße, was wir da noch von hören, was diese Gruppe sich noch alles einfallen lässt.
Ja, cool. Bleiben wir in Hessen. Wir gehen mal in den Rheingau. Da gibt es eine Vereinigung Zeilensprung, ausschließlich Weingüter aus dem unteren Rheingau, sind alle mit dem Rheingau sehr verbunden und stehen für die authentischen Weine mit Charakter. Sie schauen auch so ein bisschen, das fand ich ganz schön, haben sie auf ihrer Webseite geschrieben. Wir schauen über die Zeile hinaus, sind neugierig, entwicklungsfreudig und können viel voneinander lernen.
Mhm.
Deswegen Zeilen. Ich finde es mit
dieses, toller Name,
ja,
schönes Wortspiel.
Ja,
oder Metapher,
und für die heißt Tradition nicht Stillstand, sondern immer das Weiterentwickeln, Ideen auf basierenden Werten.
Mhm.
Ja, 2014 haben sie sich gegründet und einer der 7 Weingüter, die dort organisiert sind, den kennen wir ganz gut, den Pascal Sohns, der auch mal für die Deutsche Weinelf gekickt hat oder der sogar mal der Kapitän war. Das ist ja auch so eine Art Winzervereinigung, Tom. Kannst du mal 2 Takte dazu sagen?
Ja, eine sehr sportliche Winzervereinigung. Also da kicken Winzer aus verschiedenen Anbaugebieten mit. Ja, dann gibt es auch Turniere, Europameisterschaften.
Aber nicht nur Fußball,
weil da sind auch Journalisten und dabei.
Ja, da sind Winzer dabei, da sind natürlich auch Journalisten dabei. Also alle Leute, die so mit Wein zu tun haben. Aber im Schwerpunkt sind schon Winzer. Ja.
Und das nennt sich auch die Winzer-Fußballnationalmannschaft.
Ja.
Und da gibt es auch Turniere und die gibt es international. Also die Deutschen waren da auch schon sehr erfolgreich. Ja, also ich kann mich an Spiele in Mainz im 05-Stadion erinnern. Und die waren schon Europameister, denke ich, und Vize-Europameister.
Ja, und die gegnerischen Mannschaften bringen natürlich auch Material aus ihrer Heimat mit und sowas. Und das ist auch für die Sportler ganz schön. Die machen natürlich ein Stößchen nach dem Spiel, weil der Sport steht im Vordergrund. Aber als Zuschauer ist das besonders, weil da darf man auch schon mal vor der Halbzeit eine Kleinigkeit, ein Achtel schon mal aus dem Ausland trinken. Es ist ein wunderbares Erlebnis. Also wenn die Deutsche Weinelf irgendwo mal kickt und sie haben Gelegenheit, dann schauen sie vorbei.
Auf jeden Fall. Und man muss jetzt auch sagen, das sind dann wirklich sportbegeisterte oder fußballbegeisterte Winzer und die spielen dann teilweise in ihren Heimatvereinen eben auch in den Heimatorten, Entschuldigung, in den Fußballvereinen und sind dort ganz häufig auch Leistungsträger.
Ja, das stimmt.
Also anscheinend beflügelt der Wein auch die sportliche Leistungsfähigkeit, möchte ich mal behaupten.
Aber zurück zu Zeilensprung. Die Winzer betonen, wir profitieren von einem gegenseitigen Austausch in einem freundlichen Miteinander. Davon gehe ich einfach aus. Und die unterschiedlichen Strukturen der einzelnen Mitgliedsbetriebe schaffen Synergien, ohne die Individualität der Weingüter einzuschränken.
Ja gut, aber das ist im Prinzip allgemein. Also das haben die alle, du hast es jetzt mal wieder von Ihnen dann genannt und verlesen, aber das gilt eigentlich für alle. Ja, das sind so die Grundsäulen von allem.
Ja. Ja, aber dann sage ich noch ein Zitat. Durch die Bündelung unserer Kräfte sind wir einen Zeilensprung voraus.
Gigantisch.
Und das ist ein schöner, der Zeilenspringer.
Klasse.
Das ist ein schönes Bild.
Ja, ja, und den Award for Friends vergibt die Redaktion des Feinschmeckers, also das ist so ein Genussmagazin, ja, das sich auch sehr stark um Wein kümmert, an eine Vereinigung von Winzern, die sich für Qualität der Weine und das Renommee ihrer Anbauregion engagieren. Und jetzt kommt's, mit dem Award for Friends 2015 wurde die Rheingauer Winzervereinigung Zeilensprung ausgezeichnet. Nachträglich noch herzlichen Glückwunsch.
Nein, ist schon ein paar Jahre her, aber man muss wirklich sagen, ich glaube, das Leitbild und was sie sich gegeben haben und das, was sie erreichen wollen, da sind sie auf einem guten Weg. Derzeit bieten sie während der Corona-Zeit verschiedene Tasting-Formate an. Danach wird natürlich auch wieder Präsenzveranstaltungen möglich sein. Wer sich da interessiert, einfach mal gucken und der Zeilensprung kommen.
Und jetzt bleiben wir im Rheingau. Da gibt es nicht nur die Zeilenspringer, sondern da gibt es auch Hashtag Fingerprint. Ne? Und Hashtag Fingerprint ist auch eine Vereinigung von jungen Winzern im Rheingau. Das sind 14 insgesamt. Zu finden sind sie auf der Webseite rheingau.com. Im Gegensatz zu Gruppierungen wie Meinwerk, in dem lediglich Weinbaubetriebe aus dem oberen Rheingau vertreten sind, oder dem Verein Zeilensprung, dessen Mitglieder ausschließlich aus dem unteren Rheingau stammen. Hatten wir gerade. Ist Fingerprint für den ganzen Rheingau eben offen und manche Weingüter sind daher nun zusätzlich auch bei Hashtag Fingerprint vertreten.
Also die Gemeinschaft bietet auch einen gewissen Wissenstransfer, das hatten wir ja auch schon betont, dass die praktisch eine Weiterbildung machen. Wie geht man mit der Betriebsübergabe um, was mache ich mit dem Vertrieb und. Also das findet die Frau Engelmann, die Geschäftsführerin der Rheingauer Weinwerbung, auch so prägnant für die Gruppe, dass die sich so unterstützen. Der Austausch bei den Weinproben der Jungwinzer, betont sie nochmal, ist immer sehr interessant. Da kann man mal so sehen, was da gemacht wird und hören, was andere vom eigenen Wein halten.
Und gerade beim Rheingau, muss ich sagen, gibt es ja auch gerade in den letzten Jahren eine wirklich totale Dynamik in dieser Jungwinzer-Szene. Da ist lange Jahre nichts passiert. Aber jetzt das auf stimmt. einmal, ja. Auf jetzt muss man wirklich sagen, da haben hat der Rheingau, das muss man jetzt auch ehrlicherweise mal sagen, sich lange auf seine Tradition, ja, die es da gibt.
Und so ein bisschen auf den Lorbeeren auch ausgeruht.
Ja, Weinadel, alles klar. Aber mittlerweile muss man sagen, gerade eben der Zeilensprung, aber auch Hashtag Fingerprint, das macht auch wirklich Spaß, solche Aktionen und Aktivitäten zu beobachten. Da bin ich auch mal gespannt, was wir von denen alles noch hören wollen.
Ja. Im Rheingau ist es aber wirklich auch sehr zu gönnen. Man kann ja auf der Facebook-Seite mal gucken, da gibt es ganz viele Infos, was die gerade machen und Angebote. Es ist halt wie überall, leider ist wegen Corona momentan Präsenzveranstaltungen nicht möglich, aber die haben auch ein gewisses Angebot. Aber das ist, wie ich es immer sage, Tom, die sorgen auch für eine Vernetzung von Wein und Gastronomie oder eine Vernetzung Tourismus, Wein und Gastro, das ist ja noch cooler. Insgesamt hinken wir da, finde ich, in dieser Metropolregion Rhein-Main, so würde ich es mal nennen, gegenüber anderen Landstrichen auch so ein bisschen hinterher. Zum Glück gibt es ja da so ein bisschen ja, Visionen, dass wir uns so ein bisschen gebietsübergreifend vernetzen. Das finde ich auch charmant, weil ein Gast, der im Rheingau wohnt, der kann ja durchaus auch mal einen Urlaubstag in Rheinhessen verbringen und am anderen Tag mal an den Mittelrhein fahren. Es sind doch sehr kurze Wege, die wir eigentlich hier haben und unterschiedliche Landstriche, Wein und kulturelle Erlebnisse zu machen. Ist das so ein Modell, auch Chance für steigende Zahlen, Tourismuszahlen?
Ja, also das ist natürlich eine rhetorische Frage. Natürlich ist es das und das wird ja auch jetzt, das belegt sich ja schon, also Rheinhessen beispielsweise gehört zu den absoluten Boomregionen Rheinland-Pfalz. Mhm. Die Gästezahlen steigen da immer mehr, ja, und klar, vernetzte Angebote und da blicke ich auch mal, wenn wir das Rhein-Main-Gebiet als Ganzes sehen, da muss man natürlich auch Frankfurt mitnehmen, das ist sehr attraktiv. Mhm. Ja. Ich kann in der Weinregion Urlaub machen, kann mir aber mal die Bankenmetropole Frankfurt anschauen.
Oder die tollen Museen.
und so weiter und so fort. Da gibt es also ganz, ganz viel. Natürlich muss man sagen, ist das so? Und ich glaube, da tut sich auch immer mehr. Und ich glaube auch, dass gerade nach Corona diese Chance auch noch mehr ergriffen werden wird, weil es gibt ja gerade im Bereich Gastronomie, Hotellerie, aber Tourismus auch, Beherbergungsbetriebe, gibt es natürlich auch wirklich Nachholbedarf. Und die sind jetzt eine ganz lange Trockenperiode, haben die überstanden. Da muss was passieren. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema Winzervereinigung, Sie sehen, man kommt da auch so ein bisschen ins Erzählen rein, der René und ich. Das ist halt so groß, alleine darüber könnten wir jetzt noch locker eine ganze weitere Podcast-Staffel machen. Schaut euch doch mal ein bisschen um, nämlich gerade die jungen WinzerInnen machen in den Weinbauregionen fantastische Angebote, kulinarische Abende, Grillfäden, Musikdarbietungen, Weinwanderungen und so weiter und so fort.
Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir hatten erstmal die Basics, dass wir sagen, mit denen ist das eigentlich so ein bisschen losgetreten worden vor über 20 Jahren, muss man fast sagen. Also Message in a Bottle. Dann hatten wir kurz die Winzer vom Roten Hang vorgestellt, die ein tolles Angebot auch immer machen. Wir hatten die neue Gruppe Nahe Weinrebellen, die es seit 2018 gibt. Dann kam Corona, also die haben leider noch nicht so viel machen können. Ein bisschen schon. Da auch immer mal auf die Webseite gucken. Die haben ja auch da das tolle Paket. Dann hatten wir die Frauen Wieners von der Bergstraße. Ausgezeichnete Frauengruppe sozusagen. Und hatten die zwei Gruppen aus dem Rheingau, Zeilensprung und Fingerprint. Ja,
und nicht zu vergessen Vino Generation.
Und Vino Generation.
Feierabend, ich sag
Feierabend. Die hatten Omen, wir auch. Omen. Ja. Tom, was erwartet uns nächste Woche?
In der nächsten Woche heißt das Thema Medaillen, Plaketten, Punkte, Weinprämierung und Wettbewerbe.
Oh, da bin ich mal gespannt, da gibt es bestimmt einiges zu berichten.
Bevor wir jetzt aber ganz zum Schluss kommen und uns verabschieden, nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, die Stammhörer kennen das, die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, für die sage ich es jetzt nochmal auch, nämlich eine Mail an weinmal1@vrm.de und da könnt ihr alles, was ihr auf dem Herzen habt, an uns mailen. Ja, René, wir sind am Ende einer doch spannenden, aber auch sehr
breit gefächerten
Folge angekommen. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, wir freuen uns, bis nächste Woche.
Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Wein mal eins der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VRM-Reporter und Weinjournalist, und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.